SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. .451. Sagt Ihnen diese Zahl was?
Tell me. That number you all wear, what's it mean to you?
444 is a temperature at which book paper catches fire and starts to burn.
Fahrenheit 451, die Temperatur, bei der Papier zu brennen anfängt. Wie es Oscar Werner hier in Truffauts Verfilmung des dystopischen Klassikers von Ray Bradbury erklärt. Jetzt gibt es Fahrenheit 451 auch als Graphic Novel. Stellen wir Ihnen gleich vor. Aber erstmal geht es hier bei SWR Kultur um ganz besondere Orte, die jetzt in der Ferienzeit wieder für viele wichtig werden. Um Hotels nämlich. Orte der Passage, des Durchgangs. Hoffentlich Orte zum Wohlfühlen und manchmal leider auch Orte des Schreckens. Ein neuer Essayband beleuchtet das alles. Die Musik kommt heute von dem Norweger Erlend Øye, den es aus den verregneten Bergen nach Sizilien verschlagen hat. Dort jammt er regelmäßig mit seinen Freunden, seiner Gang oder Comitiva, wie das auf Italienisch heißt. Und herausgekommen ist ein wunderbar leichtes Sommeralbum, La Comitiva. Schon ihre Namen haben einen Wallungswert, der wie ein Versprechen auf das süße Leben und Luxus klingt. Hotel Savoy, Belvedere, Ritz, Britannia, Waldorf Astoria. Gleich schwingt bei solchen Hotelnamen ganz viel mit. Viel Glanz, aber auch viel Elend in Suiten, dunklen Bars und auf langen Fluren. Jetzt in der Ferienzeit werden viele von uns wieder ihre ganz eigenen Hotelerlebnisse haben. Es muss ja nicht gleich so dramatisch sein wie in der erfolgreichen Serie White Lotus. Hotels haben Menschen immer wieder zu Filmen, zu Büchern, auch zu Songs inspiriert. Marion Löndorff ist Publizistin und Kulturkorrespondentin der Neuen Zürcher Zeitung in London und sie widmet dem Leben im Hotel. Jetzt einen schönen kleinen Band in der Essay-Reihe des Zuklampen Verlags. Guten Tag, Marion Löndorff.
Guten Tag, Frau Höfer.
Ich gebe gleich zu, dass ich eine sehr große Schwäche für schöne, alte Traditionshotels mit theatralischen Lobbys habe. Was macht denn in Ihren Augen ein gutes Hotel aus?
Also für mich fängt es erstmal ganz banal an, nämlich dass der Anblick eines Hotelzimmers bei mir im Kopf erstmal keinen Bettwanzenalarm auslöst, dass es eben gepflegt ist und dass alles funktioniert, was funktionieren soll. Das ist einfach mal Basislevel. Und dann ist natürlich ganz klar, habe ich gerne, wenn ein erkennbarer Stilwille da ist und je überzeugender der sich durchsetzt, desto besser. Und ganz wichtig ist natürlich das Personal. Aber wenn ich ankomme, möchte ich mich natürlich willkommen fühlen. Und last but not least sind die anderen Gäste natürlich auch interessant.
Was macht denn Hotels als Orte überhaupt für die Menschen so besonders?
Also das Tolle am Hotel ist ja, dass es jeden Tag zu was ganz Neuem wird. Mal abgesehen davon, dass jeden Tag alles geputzt wird und der Zustand des Vortags akkurat wiederhergestellt wird, bestenfalls, checken ja jeden Tag auch andere Gäste ein und aus. Das heißt, das Personal ändert sich täglich und da wird immer eine Gesellschaft vom Zufall zusammengeführt, die immer wieder eine neue Dynamik entwickelt. Und selbst wenn wir immer wieder in dasselbe Hotel gehen, ist es doch immer wieder anders. Das kann positiv sein, das kann auch negativ sein. Man denke ja an den berühmten Lärm im Hotel, der oft zu Ärgernissen führt. Und der Thomas Mann mal zu dem schönen Satz in seinem Tagebuch veranlasste, nachts tadelnswerte Störung durch lärmende Gäste, schrieb er einmal aus dem Waldhotel in Arosa.
Ja, es ist ja auch bezeichnend, dass das Hotel wirklich so ein Durchgangsort ist. Keiner, wo man für immer bleibt. Die meisten jedenfalls nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen.
Genau. Also es gibt einige Menschen, manche davon berühmt, die offenbar kein Talent oder keine Neigung zum bürgerlichen Wohnen haben. Coco Chanel zum Beispiel, die Modeschöpferin, lebte von 1937 bis zu ihrem Tod im Alter von 87 Jahren 1971 im Pariser Ritz, das sie Ma Maison nannte, ihr Haus. Vielleicht, weil sie in einem von Nonnen geführten Waisenhaus aufgewachsen war, wo sie eben auch alleine war, in einem Haus mit vielen Zimmern, auch eine Art Durchgangsort. Und das Hotel markierte dann immer noch ein Anderssein, eben aber auch ein luxuriös ausgestattetes Gefühl, nicht dazuzugehören.
Sie widmen auch ein Kapitel dem Hotel in der Literatur und im Film. Der Erfolgsroman von Vicky Baum aus dem Jahr 1929 natürlich, Menschen im Hotel, dann Stanley Kubricks Klassiker Shining, wo das Hotel zum ultimativen Horrorort wird, oder in letzter Zeit zum Beispiel Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Was macht denn das Hotel zu so einem idealen Schauplatz für Geschichten?
Es hat viele Gründe. In der Literatur ist es eine lange Zeit sicher auch so gewesen, siehe Vicky Baum, dass es zu einem Art Spiegel der Gesellschaft wurde. Denn es ist ja toll. Erstens mal kommen Menschen aus allen Ländern zusammen, aus verschiedenen Schichten, schon alleine durch die Erinnerung an eine feudale Welt mit den Menschen, die sich bedienen lassen und die bedient werden. Selbst im einfachsten Hotel ist das ja der Fall. Das ist also der Klassenaspekt, der internationale Aspekt. Man hat also dies. Und dann im Film, Grand Budapest Hotel spiegelt das nochmal, aber der Film interessiert sich auch für das Gebäude des Hotels, das man natürlich toll stilisieren kann, siehe Wes Anderson oder eben auch Stanley Kubrick mit Shining, der sein Overlook Hotel in einen absolut klaustrophobischen Ort verwandelt. Er selber liest das als Geistergeschichte übrigens, also das können Albtraumorte sein oder bei Kubrick auch ein geschlossenes System. Oder in Barton Fink, in dem Film der Coen Brothers, ist das Hotel der Spiegel des maroden Innenlebens der Hauptfigur, wie auch übrigens im Schweigen von Ingmar Bergman. Oder man denke auch an Hitchcocks Psycho, das Bates Motel. Und dann in der John Wick-Serie ist das Hotel Continental nur Auftragskillern und Kriminellen vorbehalten. Also auch da wieder Welten für sich.
Eine Beobachtung in Ihrem Buch hat mir besonders gut gefallen, nämlich, dass es häufig auch in besseren Häusern so fest montierte Föhne und Seifenspender gibt, was irgendwie so ein bisschen so ein kleinliches Misstrauen suggeriert, dass man da was mitgehen lassen könnte eben. Mich selbst haben, oder Sie verärgern mich eigentlich immer noch regelmäßig, diese Bügel, oft auch gerne in deutschen Hotels, die in den Schränken eben an der Stange festgemacht sind, sodass man immer den Bügel ohne den Haken rausnehmen muss und den Bügel dann immer etwas umständlich wieder dran fummeln muss mit so einem kleinen Nagel in diese Öffnung. Das verleidet mir manchmal wirklich den Hotelgenuss. Wie geht es Ihnen damit?
Ja, das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Es geht mir auch so. Allerdings wird ja in Hotels notorisch viel geklaut. Und insofern kann man ein gewisses Misstrauen der Direktion dann schon verstehen. Aber ich selber finde solche Maßnahmen auch nicht sehr stilvoll.
Ich habe ein sehr schönes Zitat von Kurt Tucholsky bei Ihnen gefunden. Wenn man in einem eleganten Hotel sitzt, ist man selber elegant. Und da ist ja sehr viel dran, oder? Es geht ja auch viel um Schein und Sein im Hotel.
Genau. Ein Hotel ist ja auch immer ein bisschen eine Bühne. Und man platziert sich dann in dieser Kulisse. Es gibt verschiedene Hotelbesitzer oder vielleicht sogar alle, das weiß ich nicht, die sich dieser, wie soll man sagen, Wirkung des Hotels absolut bewusst sind. Zum Beispiel der Erbauer des Londoner Savoy war auch ursprünglich Besitzer und Erbauer des daneben liegenden Savoy Theater. Und der sagte, er möchte, dass die Menschen sein Hotel anders verlassen, als sie es betreten haben. Also eine irgendwie schon dramatische oder dramaturgische Funktion des Hotels auch vorgesehen hat. Und in modernerer Zeit André Ballasch, der ein Luxushotelier, dem das Mercer in New York zum Beispiel und das Chiltern Firehouse in London besitzt, der nennt seine Etablissements Filmkulissen. Und tatsächlich ist das Hotel ja auch so eine Art Bühne.
Sie widmen sich in Ihrem Buch auch den verschiedenen Hoteltypen, also neben dem Business-Hotel, dem Erlebnis- und dem Luxushotel, auch das auratische Milieu-Hotel. Paradebeispiel wäre das Chelsea-Hotel in New York. Was macht die Aura solcher Häuser wie jetzt zum Beispiel dem Chelsea aus?
Also ich glaube, das ist ganz kompliziert und das ist etwas, was natürlich große Hotels, die ehrgeizig sind, extrem anstreben. Auf der einen Seite ist es, wenn es ein älteres Haus ist, eine Art von Traditionsbewusstsein, dass man mit der Geschichte des Hauses irgendwie umgeht, dass sie noch sichtbar bleibt und dass die Aura bei Renovierungsarbeiten und Erneuerungen nicht wegsterilisiert wird. Dann ist es wahrscheinlich auch, wie sich die ganze Crew, also wie sich die Angestellten benehmen, bewegen und mit den Gästen gegenüber verhalten. Aber dann ist es natürlich auch was, also ganz generell auf was Hergestelltes. Es ergibt sich jetzt nicht wie von Geisterhand gezaubert, sondern es fängt mit den Düften oder Gerüchen an, die über die Aircondition in die Foyers gepumpt werden. Es gibt Playlists. Es gibt vielleicht in manchen Hotels noch den Klavierspieler im Foyer. Die gewaltigen Blumengestecke in den alten Traditionshotels. Also es wird mit allen Tricks gespielt, auch um eine bestimmte Atmosphäre oder Aura zu erzeugen, die natürlich am Ende des Tages, das muss man sagen, so richtig mit allen Kunstgriffen nicht herzustellen ist.
Die Corona-Pandemie hat den Hotels schwer zugesetzt. Es gibt inzwischen Konkurrenz natürlich durch Firmen wie Airbnb, die mit dem Charme der privaten Unterkunft werben. Wie sehen Sie denn die Zukunft des klassischen Hotels vor diesem Hintergrund?
Also ich glaube, dass Airbnbs und Hotels sich ja gar nicht ausschließen. Also im Airbnb lebt man am fremden Ort in Anführungsstrichen wie zu Hause. Also man geht einkaufen, man bügelt, man kocht, man verrichtet alltägliche Dinge und kann sich eine Zeit lang einfach als Bewohner von Paris oder New York oder eines Ortes fühlen. Aber das Hotel hat sein Spiel mit Schein und Sein eigentlich nie verleugnet. Es schafft ganz bewusst Fantasie oder Gegenwelten und schafft eben eine bestimmte Atmosphäre. Also ein Hotel ist eine ganz andere Sache und ich denke, dass das Interesse daran, der Appetit, diese Welten zu erleben, nicht zurückgeht.
Vielen Dank, Marion Löndorff. Ihr schöner Essay Leben im Hotel ist im Verlag zu Klampen erschienen. Eine gute Einstimmung auf die Ferien, finde ich. Und weil wir gerade vom New Yorker Chelsea Hotel gesprochen haben, zweite Heimat unter anderem von Leonard Cohen, was zwischen ihm und Janis Joplin im Zimmer 415 passierte, nachdem er sie im Aufzug getroffen hatte. Davon erzählt er hier in seinem Song Chelsea Hotel.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. Giving me head on the unmade bed. While the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh. And that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Yeah, but you got away. Didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say. I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men. But for me you would make an exception. And clenching your fist for for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty. You fixed yourself. You said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you. I don't need you. I need you. I don't need you. And all of that jiving around.
Leonard Cohen mit seiner Hommage an Janis Joplin und das Chelsea Hotel im Lesenswert-Magazin. Sie hören SWR Kultur. Autor von Fahrenheit 451, das steht auf seinem Grabstein. Und damit ist auch eigentlich fast alles gesagt. Denn der US-amerikanische Autor Ray Bradbury hat mit seinem Roman eine der berühmtesten Science-Fiction-Geschichten geschrieben. Eine Dystopie, in der Bücher als Bedrohung für die Menschen gelten und daher verbrannt werden müssen. Bei 451 Fahrenheit fängt Papier an zu brennen. Bradbury glaubte an die große Kraft des geschriebenen Wortes und an Bücher als Schlüssel zur Freiheit. 71 Jahre nach der Veröffentlichung von Fahrenheit 451 ist jetzt im Ludwigsburger Verlag Crosskult eine Comic-Version erschienen, die der Spanier Victor Santos gezeichnet und geschrieben hat. Silke Arning stellt sie vor.
Homers Odyssee, Joseph Conrads Herz der Finsternis, Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Geschichten, die die Welt in Atem gehalten haben. Nun liegen diese und viele andere Bücher auf dem Boden. Ein Scheiterhaufen der Kulturgeschichte, zum Abfackeln bereit. Denn die Feuermänner stehen schon da, ihre Kerosinpistolen im Anschlag, um die Ordnung wiederherzustellen, um Schluss zu machen mit aufrührerischen, sehnsüchtigen, unabhängigen Worten. Als G. Montag, wenig später nach getaner Arbeit, seine feuerfeste Uniform in den Spind räumt, ist er mit sich und der Welt zufrieden. Eine erfolgreiche Woche liegt hinter ihm. Der Comic Fahrenheit 451 beginnt mit einer starken Szene, die den Albtraum einer postliterarischen Gesellschaft auf eine dramatische Weise sichtbar macht. Eigentlich sei er kein Hardcore-Science-Fiction-Leser, meint Victor Santos, aber Ray Bradbury möge er besonders gern. Er ist mehr ein Dichter als ein Science-Fiction-Autor.
I'm not a hardcore science-fiction reader, but this is one of my favorite books. So for me, it was a dream to do it. Bradbury, he's more a poet than a sci-fi author.
Bradburys Klassiker Fahrenheit 451 in einen Comic umzusetzen war allerdings nicht ursprünglich Victor Santos' Idee. Der spanische Verlag Planeta hatte den Künstler wegen seines besonderen Zeichenstils angefragt, der mit einer reduzierten Optik, mit starken grafischen Kontrasten und Noir-Motiven arbeitet. In deutscher Übersetzung liegt bislang nur ein Werk von Victor Santos vor, Polar, ein actiongeladener Spionage-Thriller, eigentlich ein Webcomic, der so erfolgreich war, dass er 2019 von Netflix mit Superstar Mads Mikkelsen verfilmt wurde. Die Ästhetik von Fahrenheit 451 hat zwar Ähnlichkeiten mit dem Polar-Comic, doch Victor Santos hat für seine Adaption des Klassikers eine ganz eigene, spannende, farbige Bildsprache entwickelt. Ray Bradburys Zukunftsszenario entstand 1953. Den Geist dieser Zeit hat der Comic-Künstler immer wieder durch einzelne Referenzen an Mode, Einrichtung und Architektur sichtbar gemacht. So sitzt der Feuermann G. Montag in einer pastellfarbenen Küche. Auf einer Party tragen die Frauen Swingkleider und nippen an ihrem Cocktailglas. Selbst das Cover, das eine sehr stilisierte Feuerbrigade zeigt, versprüht Retro-Charme und die Gebäude sind in der Regel funktional, groß und kantig. Es sei denn, die Feuerbrigade steuert auf das Haus einer alten Frau zu, die im Verdacht steht, Bücher zu besitzen. Es ist eine in die Jahre gekommene, verwitterte Villa aus Holz, vor dem düsteren Hintergrund steil aufragender Betonklötze. Diesmal ist die Säuberungsaktion unerbittlich. Die alte Frau geht mitsamt ihrer Bibliothek in Flammen auf. Für seine Comic-Adaption hat Victor Santos Bradburys Dystopie nicht einfach nur bebildert. Er hat eine weitgehend eigenständige Version entwickelt.
Mir ging es mehr darum, die Gefühle und Emotionen der Geschichte zu vermitteln, als alle Dialoge und Beschreibungen der Geschichte zu übernehmen. Ich verwende zum Beispiel nie Bradburys Erzählung, sondern nur die Dialoge, denn ich habe diese Regel. Wenn Bradbury mir etwas erzählt, zeichne ich es, um es zu zeigen. Ich kopiere den Text nicht und füge ihn nicht einfach ein.
Es ist nicht nur der grausame Tod der alten Dame, der die geordnete Welt des Feuermannes Guy Montag allmählich ins Wanken bringt. Vor seinem Haus begegnet er dem jungen Mädchen Clarice, eine Nachbarin, die durch den Regen tanzt, die merkwürdige Gedanken äußert und ihn mit seltsamen Fragen irritiert. Ob er glücklich sei, will sie wissen. Anders als die sehr lebendige Clarice sitzt Guy Montags Frau Mildred wie ein Fernsehzombie daheim. Die Zimmerwand besteht aus einem einzigen riesigen Bildschirm und sehr zum Leidwesen Mildreds hat das Gehalt ihres Mannes bislang nur für 3 Wände gereicht. Als sie eines Tages eine Überdosis Tabletten nimmt, kommt eine Spezialeinheit zum schnellen Blutwechsel vorbei. Ein Standardeinsatz. Ärzte werden für solche Lappalien nicht mehr belästigt, erfährt Guy, was ihn fassungslos macht und in die Krise stürzt. Er fängt an, Bücher beiseite zu schaffen, zu lesen, die Schönheit der Gedichte zu feiern, was ihn aus der Sicht des Systems verdächtig macht. Victor Santos hat in seine Bilder immer wieder hochmoderne Technik integriert. Zu Zeiten Ray Bradburys geradezu futuristisch, heute Alltag.
Ich konnte alle Elemente der sozialen Medien und der Fake News erkennen. Viele Elemente kannte ich schon, als ich den Roman vor 7 Jahren las. Aber jetzt sind sie meine Gegenwart. Ich habe das Gefühl, Bradbury hat darüber gesprochen und ich versuche, diese neue Interpretation in den Graphic Novel einzubringen. Ich finde, es passt perfekt.
Das Faszinierende an Bradburys Vision ist die Tatsache, dass die Menschen in seiner Geschichte selbst Literatur und kritisches Denken abgeschafft haben, um alle Bürgerinnen und Bürger auf ein gleiches intellektuelles Niveau zu bringen. Nun hat ein totalitärer Staat darüber zu wachen, dass dieser Standard und der allgemeine Seelenfrieden nicht gefährdet werden. Fatal, wie sich in Bradburys Roman aktuelle Trends wiederfinden. Die Sehnsucht nach Vereinfachung, nach einer künstlichen Intelligenz, die Lern- und Denkarbeit erleichtert, nach Spaß und Ablenkung, verbunden mit einer zunehmenden inneren Leere. Victor Santos legt viel Wert auf die emotionalen Momente dieser Geschichte. Er zoomt die Gesichter heran, arbeitet sehr gekonnt mit unterschiedlichen grafischen und farblichen Effekten und spielt sehr lebendig mit den Vignetten, den Bildrahmen, um die Charaktere noch stärker hervorzuheben oder zu kommentieren. Bradburys Klassiker Fahrenheit 451 auf diese spannende Weise wiederentdecken zu können, ist ein wertvolles Geschenk.
Silke Arning über Fahrenheit 451 als Graphic Novel, gestaltet von Victor Santos und erschienen beim Verlag Crosskult. It's all I can do. Wait till it's gone. I won't lose control. This time I won't lose control. This time I'm over here. I'll sing along with you. Come sing along with me. I'll sing along with you. SWR Kultur. Sie hören das Lesenswert-Magazin. Heute mit Musik des norwegischen Musikers Erlend Øye und seinem Album La Comitiva. Was für eine Kombi. Kärnten und New York. Das sind die Orte, an denen der österreichisch-amerikanische Schriftsteller John Ray zu Hause ist und zwischen denen er regelmäßig pendelt. Die Sommermonate verbringt er mit seiner Familie meistens in Kärnten auf dem Land, den Rest der Zeit ganz großstädtisch in Brooklyn. 1971 wurde John Ray in Washington, D.C. geboren. 6 Romane hat er bislang verfasst, alle auf Englisch und einen Band mit Erzählungen, den aber auf Deutsch. Unter Wölfen heißt sein neuer Roman, in dem wieder Teenager im Mittelpunkt stehen. Ulrich Rüdenau hat John Ray in New York getroffen und Interessantes über diesen komischen Zustand zwischen nicht mehr Kind sein und noch nicht erwachsen sein erfahren und über Heavy Metal.
Florida, Ende der 80er Jahre. Kip, Kira und Leslie sind 3 auf je eigene Art gebeutelte Kids, die sich zufällig in der Kleinstadt Venice begegnen und feststellen, dass sie etwas verbindet. Die Leidenschaft für eine neue und extreme Musik, die zu dieser Zeit direkt in ihrer Nachbarschaft entsteht. Death Metal. Cannibal Corpse oder schlicht Death heißen die einschlägigen Bands.
Dann setzte das Kreischen ein. Und es hörte sich an, als versuchte jemand auf einem brennenden Scheiterhaufen ein Kinderlied zu singen. Der Gesang klang wütend, ekstatisch, als litte jemand höllische Schmerzen. Wie ein Horrorfilm, dachte Kip. Und das nicht bloß wegen des auf die Plattenhülle geairbrushten Zombies. Ihm wurde dieselbe reinigende Angst zuteil, dieselbe Katharsis, dieselbe Offenbarung wie durch einen Slasher-Film um Mitternacht. Die Einsicht nämlich, dass nichts, aber auch rein gar nichts gut werden würde.
Diese selbst ziemlich musikalische Beschreibung eigentlich unbeschreiblicher Musik stammt von dem amerikanisch-österreichischen Autor John Ray. Sein neuer Roman heißt Unter Wölfen. Ray beschäftigt sich darin nicht zum ersten Mal mit Charakteren, die in jenem labilen Zustand zwischen Jugend und Erwachsensein ihren Weg finden müssen, angetrieben von Ängsten, Paranoia, Euphorie, Größenwahn und hormonellem Irrwitz.
Diese Phase, in der man eigentlich die eigene Identität zu gestalten anfängt. Das habe ich immer wahnsinnig spannend gefunden.
Wir treffen John Ray in seinem Haus im Brooklyner Stadtteil Park Slope, gelegen in einer ruhigen Seitenstraße. Hier lebt er mit seiner Familie, umgeben von Büchern, Kinderspielzeug und Gitarren.
Für mich waren die letzten Teenagerjahre und Anfang 20 auch eine sehr, sehr glückliche Zeit und eine sehr spannende Zeit. Ja, dieses Gefühl der Selbstbestimmung und der Autonomie, also das war einfach so unglaublich, das war ein Abenteuer sondergleichen, also das erste echte Abenteuer meines Lebens. Es ist auch eine extrem beklemmende Zeit und eine oft sehr traumatische Zeit. Also als Rohmaterial für einen Roman könnte man sich kaum etwas Besseres wünschen.
Das Traumatische und Abenteuerliche liegen in Unterwölfen tatsächlich eng beieinander. Kip ist gerade erst nach Venice zu seiner Großmutter gezogen, nicht freiwillig natürlich. Sein Vater sitzt im Gefängnis, seine Mutter treibt sich irgendwo herum und zeigt kein großes Interesse an ihrem Sohn. Leslie, ein von seinen jüdischen Adoptiveltern innig geliebter schwarzer Junge, bewegt sich als Fremdkörper durch die Welt. Mit seinen Glam-Klamotten, seinem ausgefallenen Musikgeschmack fällt er auf, seine Homosexualität macht ihn angreifbar, sein Drogenkonsum tollkühn. Und Kira, die dritte im Bunde, lebt bei einem Vater, der sie missbraucht. Sie flüchtet sich in immer drastischere Situationen. Die Lust am Exzess ist bei ihr mindestens so ausgeprägt wie der Wunsch nach Selbstauslöschung. Alle drei wollen etwas spüren, erleben, etwas Wahres und Echtes und Authentisches. Metal birgt all das in sich. Sie werden zu einer verschworenen Gemeinschaft, ziehen sogar zusammen nach Los Angeles, ins Mekka des Metal, wo sich verschiedene Szenen überschneiden. Nähebedürfnis und Abgrenzungszwang wechseln sich auf unheilvolle Weise ab. Kip und Kira lieben sich, aber diese Liebe hat etwas Zerstörerisches. Das alles erzählt John Ray rasant in einem lässigen, aber nie anbiedernden Ton, den Bernhard Robben ebenso lässig ins Deutsche gebracht hat. Die Musik spielt in diesem Roman nicht im Hintergrund. Sie grundiert das Leben, erdet es. Ray versucht nicht, cool über Musik zu sprechen, sondern lässt seinen Figuren den Vortritt. Sie wachsen in die Musik hinein und sinnieren darüber, nie klüger und nie blöder, als es Jugendliche eben tun. Ray selbst hat viel gelesen und gehört, mit Heavy-Metal-Anhängern gesprochen und dabei eine gar nicht so verwunderliche Erkenntnis gewonnen.
Ich muss ehrlich sagen, die Heavy-Metal-Fans, mit denen ich zu tun gehabt habe, sind weitaus die liebsten, sanftesten, sympathischsten Menschen, die ich infolge meiner Arbeit kennengelernt habe.
Tatsächlich klaffen äußere Erscheinung und innere Befindlichkeit selten so weit auseinander. Die Heavy-Metal-Kultur sei sehr bunt, sagt Ray.
Und für mich war das natürlich faszinierend und eine wirklich große Überraschung.
Überraschend ist auch, welche Wendung der Roman nimmt. Von Florida über Kalifornien geht es im letzten Teil nämlich nach Norwegen, wo sich zu jener Zeit eine noch heftigere Spielart des Metal entwickelt. Black Metal. Kip und Kira reisen nach Europa und Kira verschwindet irgendwann spurlos in der berüchtigten norwegischen Szene. Der legendäre Osloer Plattenladen Halvete spielt dabei eine wichtige Rolle und dessen Gründer Øystein Aarseth alias Euronymous, der zugleich Gitarrist der stilprägenden Band Mayhem war. Uralte Holzkirchen werden zu dieser Zeit angezündet, satanische Rituale sind ebenso beliebt wie Songs über die Pest. Der Tod ist in dieser Kultur allgegenwärtig. Es ist die radikalste Auflehnung, die sich in einer tiefchristlichen, spaßfeindlichen und restriktiven Gesellschaft denken lässt.
Als ich mit Metal-Fans gesprochen habe, aus Florida stammend und dann aus Norwegen, weil ich war auch eine Zeit lang in Norwegen, habe ich immer wieder das Gleiche gehört. Also wir haben nicht Heavy Metal gemacht, weil es so finster war im Winter oder weil die Wikinger aus Norwegen stammten oder weil wir alle Alkoholiker sind, sondern weil es so extrem langweilig war als junger Mensch, weil die Gesellschaft nichts für uns getan hat und weil alles so extrem homogen war. Und das ist genau gleich gewesen in Norwegen sowie in Florida sowie überall. Die extremsten Jugendbewegungen entstehen immer dort, wo es am langweiligsten ist zu leben.
Rays Roman entwickelt sich im Schlussteil zu einem Thriller, einer verzweifelten Suche nach Kira, aber auch nach einem Platz in der Welt. Kip ist vielleicht der einzige der drei, der sich am Ende wirklich aus der gefährlichen Umklammerung der intensiven Überwältigungskunst in eine andere Sphäre der Kunst- und Weltwahrnehmung retten kann. Er fängt an, über Musik zu schreiben, wird zum Autor, der notgedrungen eine Distanz zu seinem Gegenstand einnehmen muss. Die Musik kann zwar Leben retten, aber manchmal muss man sich auch vor der Musik retten, indem man sie auf andere Weise betrachtet. Vielleicht, erzählt John Ray, der Schriftsteller, der selbst als Jugendlicher dem Lauten und Chaotischen zugeneigt war, da auch ein wenig seine eigene Geschichte.
Man wird älter und so sehr man sich vielleicht dagegen wehren möchte, muss man diese Phase des Lebens irgendwie doch hinterlassen. Man empfindet die Welt, die Liebe und auch die Musik nicht mehr mit einer solchen ungeheuren Intensität wie früher. Und das ist natürlich einerseits eine leicht melancholische Tatsache, aber andererseits könnte man mit einer solchen Einstellung kaum überleben. Glücklicherweise kann man sich immer noch daran erinnern und vielleicht sogar einen Roman drüber schreiben.
Und genau das hat John Ray getan. Unter Wölfen heißt sein Roman. Bernhard Robben hat ihn übersetzt, erschienen ist er bei Rowohlt und Ulrich Rüdenauer hat ihn vorgestellt.
Vieni al matrimonio di Ruggero. Potresti farmi compagnia. Sto andando lì da solo. Se no, vieni. Magari col traghetto che sarà meno veloce, ma straiarsi sul ponte si può. Per sentire il sì.
tromba suona in piazza, insieme col tamburo, i fiati si aggiungeranno, e gli sposi formeranno una fila.
Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Das ist eine der berühmten Aussagen Theodor W. Adornos, veröffentlicht 1951. Sie wurde inzwischen längst durch die Praxis widerlegt. Es gab und gibt Gedichte nach Auschwitz. Aber die vielfältigen ästhetischen Diskurse, die auf diese Aussage folgten, waren wichtig und prägten die damals noch junge Bundesrepublik. Wie überhaupt Adorno in den 50er und 60er Jahren der öffentliche Intellektuelle wurde, der neben Vorträgen vor allem den Rundfunk für sich entdeckt hatte, um das politische Leben vom berühmten Frankfurter Institut für Sozialforschung aus kritisch zu begleiten. Heute ist es stiller geworden um seine kritische Theorie. Dabei hat sie die intellektuelle Bundesrepublik geprägt wie kaum eine zweite Denkrichtung, abgesehen vom kritischen Rationalismus. In seinem Buch Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik, hat der Historiker Jörg Später das weit verzweigte Netz der Frankfurter Schule jetzt rekonstruiert. Leander Scholz hat das Buch gelesen.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war die deutsche Bevölkerung nicht nur mit dem unvorstellbaren Ausmaß der nationalsozialistischen Verbrechen konfrontiert, sondern auch an einem moralischen Tiefpunkt angelangt. Wer nicht mit dem Verschweigen und Vertuschen der eigenen Taten beschäftigt war, beteiligte sich an der Verdrängung der Taten anderer. Ein Interesse an einer echten Aufarbeitung der grausamen Vergangenheit hatten nur wenige. In dieser Situation waren es die exilierten Intellektuellen, die der Bundesrepublik zu einem neuen Gewissen verhalfen. Unter denen, die rechtzeitig fliehen konnten, waren viele Juden, die sich immer noch ihrer Heimat verbunden fühlten. Ihre Rückkehr nach Deutschland wurde keineswegs begrüßt, stellten sie doch eine kritische Stimme dar, die niemand hören wollte. Der berühmteste unter ihnen war Theodor W. Adorno, ein öffentlicher Intellektueller wie kaum ein anderer. Die weitreichenden Folgen dieser Rückkehr hat der Historiker Jörg Später nun in seinem Buch Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik, rekonstruiert. Adorno ist erst spät nach der Machtergreifung zunächst nach England, dann endgültig in die USA emigriert. Bei seiner Rückkehr hatte er eine kritische Theorie im Gepäck, deren Wirkung der Philosoph Manfred Frank wie ein Lebenselixier beschrieben hat.
Meiner ganzen Generation war die Existenz der kritischen Theorie eine geistige Überlebensfrage. Angesichts von Eltern und Lehrern, die vom Nationalsozialismus entweder kompromittiert waren oder in einer Vermeidungsstrategie die verspäteten Analysen umgingen.
Bereits in seinem amerikanischen Exil hatte sich Adorno einen Namen gemacht. Vor allem mit der Dialektik der Aufklärung, die er zusammen mit Max Horkheimer geschrieben hatte. Dieses Buch wurde zu einer der wichtigsten intellektuellen Ressourcen der Bundesrepublik und hat ganze Generationen geprägt. Während viele Deutsche die nationalsozialistische Herrschaft am liebsten aus ihrer Erinnerung getilgt hätten, machte Adorno sie zum Ausgangspunkt seines Denkens und formulierte einen neuen kategorischen Imperativ für die Nachkriegszeit.
Hitler hat den Menschen imstande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe.
Für die Verbreitung dieses Imperativs spielte das Institut für Sozialforschung eine zentrale Rolle. Ohne diese Einrichtung an der Frankfurter Universität wäre die enorme Wirkung der kritischen Theorie nicht möglich gewesen. Gegründet wurde das Institut 1924. Seine Gründer waren enttäuscht von der Novemberrevolution. Ihre Absicht war es, eine Theorie der Gesellschaft zu entwickeln, mit der die Klassenkämpfe der Weimarer Republik besser zu verstehen waren als mit der orthodoxen marxistischen Lehre. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde das Institut geschlossen. Die Belegschaft übersiedelte nach New York, wo ihr von der Columbia University ein Haus zur Neugründung überlassen wurde. Wenige Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte das Institut auf Bitten der Stadt Frankfurt wieder zurück und wurde schnell zu einem der wichtigsten Orte für die Aufarbeitung der Vergangenheit. Nachdem sich Horkheimer zurückgezogen hatte, wurde Adorno alleiniger Direktor des Instituts. Der Höhepunkt seiner Anerkennung als moralische Instanz fiel zusammen mit den Turbulenzen, in die das Institut durch die Studentenbewegung geriet. Dem philosophischen Meister wurde vorgeworfen, einer echten Revolution auszuweichen. Entsetzt musste Adorno zusehen, wie die Studenten unter Berufung auf seine eigene Theorie immer dogmatischer wurden.
In Wahrheit habe nicht ich meine Position geändert, sondern jene, die ihre, oder vielmehr die meine, da sie ja doch unendlich viele Kategorien von mir, besser von der Frankfurter Schule überhaupt bezogen haben. So war's nicht gemeint.
Als Adorno 1969 starb, hinterließ er ein weit verzweigtes Netz von treuen Anhängern. Sein wichtigster Schüler, Jürgen Habermas, begleitet die Bundesrepublik bis heute. In seiner brillant geschriebenen Studie geht Jörg später diesem Netz mit großer Genauigkeit nach. Vor allem aber macht er deutlich, wie wichtig die jüdische Erfahrung für die Begründer der kritischen Theorie war. Ein Umstand, der heute viele Jahrzehnte später, selbst an den deutschen Universitäten, in Vergessenheit zu geraten droht.
Leander Scholz über das Buch von Jörg später. Adornos Erben, eine Geschichte aus der Bundesrepublik. Auf 760 Seiten. Erschienen bei Surkamp. Prima Aussicht, so hieß der erste Roman der Berliner Autorin Judith Posnan, der vor 3 Jahren erschien. Der spielte auf einem Brandenburger Campingplatz und drehte sich um ein Paar mit Kind in der Krise. Und offensichtlich ist Judith Posnan mit diesem Thema noch nicht fertig, denn auch in ihrem zweiten Roman geht es darum. Aufrappeln heißt er. Judith Posnan schreibt, autofiktional, vermischt also viel Realität mit etwas Fiktion. Wieder geht es um eine junge Frau namens Judith, die mit einer Lebenskrise fertig werden muss. Ihr Freund macht Schluss, aber da ist ja noch der gemeinsame Sohn. Theresa Hübner hat Judith Posnans zweiten Roman gelesen, der, so meint sie, vielversprechend anfängt, aber dann doch nicht auf der ganzen Linie überzeugen kann.
Dieses Buch hat seinen Höhepunkt gleich am Anfang und er kommt als Ratte daher. Die guckt eines Tages aus Judiths Kloschüssel.
Da war eine Ratte in meinem Klo. Ihr Kopf war ganz schmal, die Nase spitz und ihr Fellhaar schwamm im Klowasser. Und noch bevor ich irgendwie hysterisch werden konnte, zog sich ihr Kopf wieder zurück.
Was Judith, die Ich-Erzählerin in Aufrappeln, die zufällig genauso heißt wie Judith Posnan, die Autorin des Buches, was Judith also dann tut, ist sehr, sehr lustig. Sie schnappt sich eine Rolle Gaffer-Klebeband. Das ist dieses ganz feste, klebrige, mit dem man fast alles irgendwo anpappen kann. Und dann verbarrikadiert sie die Rattentoilette mit dem Dichtungsband.
5 silberne Streifen verschlossen das Tor zur Hölle. Und ich packte einen hohen Stapel alter Bildbände und Graphic Novels drauf. Ratten, las ich, sind stark. Sie konnten ohne weiteres das Dreifache ihres Körpergewichts stemmen und sich nahezu überall hindurchquetschen. Die hier würde aber keine Chance haben, rauszukommen.
Die Rattengeschichte gleich auf den ersten Seiten ist stark. Charmant und unterhaltsam erzählt Judith Posnan sie und deutet das Nagetier im Klosett als eine Art Omen, ein schlechtes Zeichen für das, was da auf sie zukommt. Und tatsächlich, ein paar Tage später, ist die Katastrophe da. Ihr Freund Bruno teilt ihr mit, dass er sich von ihr trennen will. Für Judith bricht eine Welt zusammen. Mit Bruno hatte sie sich eine Zukunft vorgestellt. Mann, Frau und Kind in einer Berliner Wohnung, mit allem, was dazugehört zu so einer heilen kleinen Familie. Also mit allem, was Judith dachte, dass es dazugehört.
Ich wollte aus unserer Wohnung ein Zuhause machen. Mit Schnittblumen und zu vielen Bilderrahmen. Ich wollte Kinder, die es eklig finden, wenn wir uns küssen. Ich wollte den Markt, auf den wir jeden Samstag Händchen halten, drüber gehen. Ich wollte die Hochzeit, die trotz des Regens eine schöne war. Ich wollte das ganze Leben, die Höhen und die Tiefen, den Tag und die Nacht. Ich wollte die große Liebe und im Wenigen das Glück.
Und jetzt plötzlich das Kontrastprogramm. Quasi über Nacht ist Judith alleinerziehend, zieht aus der gemeinsamen Wohnung aus und bemüht sich, trotz allem, um eine gute Beziehung zu ihrem Ex-Freund, dem kleinen Sohn, zuliebe. Denn obwohl die Trennung das Ende von uns dreien bedeutet, wollen Judith und Bruno doch weiter Eltern, gute Eltern sein. An sich ist das alles kein unspannendes Setting. Der Kampf um Haltung in der Krise, die Frage, wie man als Eltern zusammenbleiben kann, wenn die Paarbeziehung endet. Doch leider verpasst Judith Posnan regelmäßig die Momente, in denen das Buch mehr Tiefe und Reflexion über diese wichtigen Fragen gebraucht hätte. Stattdessen verlässt sie sich ganz auf ihr Erzähltalent. Sie pickt sich kleine Alltagsepisoden heraus und kombiniert diese mit Rückblicken auf ihre eigene Kindheit und Jugend in Berlin-Moabit. Die war typisch 90er. Zwar hatte Judith schlechte Noten und der Vater war mal arbeitslos, aber ansonsten alles recht normal.
In dieser Zeit war ich das, was man von einer Jugendlichen erwarten konnte. Trockene Haut, fettige Haare, besessen von Leonardo DiCaprios müdem Blick und ohne meine beste Freundin kein ganzer Mensch. Meine E-Mail-Adresse lautete crazynoodle@gmx.de. Wie sich ein Zungenkuss anfühlen könnte, war die alles beherrschende Frage.
Auch in den ernsten Teilen des Buches, in denen es zum Beispiel um die Abtreibung bei ihrer besten Freundin mit 16 geht, bleibt Judith Posnan an der Oberfläche. Ihre Kämpfe gehen nie aufs Ganze, ob nun als Heranwachsende oder in der Zeit nach der Trennung. Judith und Bruno sind für ihren Sohn, der seltsamerweise immer nur der Junge genannt wird, weiterhin da. Das gelingt ihnen sehr gut. Fertig. Nur leider, so scheint es, hatte Judith Posnan eben noch knapp 150 Seiten zu füllen. Also lässt sie es plätschern, sorgt hier und da für kleine Schmunzler durch ihre Berliner Schnauze. Sie geht pullern und liebt ihren Sohn ganz dolle. Es geht um ihre erste Teenager-Verliebtheit und darum, wie sie das Tagebuchschreiben für sich entdeckt hat. Aber das reicht eben nicht für ein Buch, das auf dem Klappentext ankündigt, unsere Vorstellung von Liebe zu ergründen. Es wird einfach nicht klar, was hat diese Mitte-30-Jährige eigentlich zu sagen? Für wen sind ihre kleinen Alltagsbeobachtungen spannend, außer für sie selbst? Und selbst die Stellen, die eigentlich emotional sein sollen, klingen seltsam distanziert.
Am nächsten Morgen stehe ich erst spät auf. Die Freude über den Umzug in die Wohnung, der Schmerz über die Trennung von Bruno, beides hat meinen Kopf zu einem Geschwür aus Verwirrung anschwellen lassen. Anstatt nach draußen zu gehen, die Sorgen abzulegen, gammle ich alleine vor mich hin. Ich warte einfach nur darauf, dass alles besser wird.
Judith Posnans zweiter Roman Aufrappeln hat kein Stilproblem. Wer ihren schnoddrigen Berliner Schnauzeton mag, der kann sich an vielen unterhaltsamen Passagen erfreuen. Und dass ihr der Schreibprozess selbst wichtig, dass er heilsam für sie ist, wird auch klar. Was dem Buch fehlt, ist Relevanz oder Gewicht. Kleine Anekdötchen, witzige Wortspiele hier und da reichen vielleicht für Posts in den sozialen Netzwerken, sind aber nichts für die Langstrecke.
Das meint Theresa Hübner über den Roman Aufrappeln von Judith Posnan. Erschienen ist er bei Dumont. Love will end and then comes life with you, sharing mornings and afternoons, giving and taking time to breathe alone. Summer ends and autumn leaves go proud, but in winter I'll be with you and dedicate my time to keep you warm. I wanna be with you, I wanna be with you now. Make me believe in you and throw the doubt of my mind. Give and receive and be kind. For you all the time. Freedom is an island far away. I don't miss it, but I've been there. I left it with a dream of coming home. Mother is an ocean deep and wide. In a blink of an eye, she's gone. You'll have to find a place to stay on land. There's no infinity, but we can settle for now.
doesn't find its way out. The world's spinning around. I'll give it to you somehow.
SWR Kultur mit dem Lesenswert-Magazin und Musik des Norwegers Erlend Øye. Uljana Wolf, geboren 1979 in Ost-Berlin, hat als Jugendliche auch mal Prosa geschrieben, bevor sie sich dann ganz der Lyrik zuwandte.
Dann habe ich aber relativ schnell angefangen, Gedichte zu schreiben, weil ich merkte, dass ich es viel interessanter fand, mit der Sprache auf sehr kleinem Raum gewissermaßen Tiefenbohrung vorzunehmen, als eigentlich was Langes zu erzählen, was Narratives auszubreiten.
Und diese Tiefbohrungen beherrscht Uljana Wolf wirklich großartig. Fast alle großen deutschen Lyrikpreise hat sie inzwischen eingeheimst. Zurzeit ist sie Poetikdozentin an der Uni Bonn und sie hat im Cookbooks Verlag ihren neuen Lyrikband Muttertask veröffentlicht. Im Titel klingt schon an, dass es sich viel um, wie sie es nennt, Matermaterie, also ums Muttersein dreht, aber natürlich auch ums gleichzeitige Dichterinsein. Uljana Wolf dreht und wendet die deutsche Muttersprache und verwebt sie ironisch und clever mit dem Englischen. Und das hört sich so an.
Muttertask, Sendung, Ramsch. Du bist so lahm, so arm, o Biest, du bist so Amme. Was besäugst du, beäugst du deine Ramscharmee aus nicht geschafften Dingen? Was vermutterst du, denn offensichtlich musst du senden, Muttering Sense, Marschfrequenz. Nur ein, zwei abgelegte Gesten, weil die echten Kuckuckszeilen stets bei anderen Eltern weilen, und was den Kleinen dort an Erbe und Gelenksport angedeiht, kannst du in keinem Traum erreichen. Oh nein, dein Handwerk ist die Maternacht, darin du trinkst und stotterst ohne Unterlass. Es möge rascher Morgen all dies makulieren, dir zum Mengestempel gratulieren. Doch kriegen den, wie sich erweist, nur echte Memmen von ihren am Arschfeen überreicht.
Die Lyrikerin Uljana Wolf mit ihrem Gedicht Muttertask, Sendung Ramsch aus ihrem aktuellen Gedichtband Muttertask, erschienen bei Cookbooks. Mehr Gedichte und ein ausführliches Gespräch mit Uljana Wolf finden Sie online auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Meine Kollegin Katharina Borchert hat sich eine knappe Stunde lang mit Uljana Wolf unterhalten. Und das war's vom Lesenswert-Magazin hier auf SWR Kultur. Alle Buchtitel und die Themen dieser Sendung können Sie im Netz nochmal nachschauen auf den Literaturseiten von SWR Kultur. Dort und in der SWR Kultur App können Sie unsere Sendung auch nochmal nachhören und als Podcast abonnieren. Im Hörspiel gleich ab 18.20 Uhr gibt es Das Fenster von Nies Momme Stockmann. Die Musik kam heute von dem norwegischen Musiker und Sänger Erlend Øye und seinem neuen Album La Comitiva. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Höfer. Lesen Sie wohl!